Noch Ihnen etwas vorlesen von der Lehre des seligen Johannes Pauls II., einen kurzen Abschnitt von seiner Lehre über die heilige Eucharistie, und zwar aus einem apostolischen Schreiben, das heißt Dominice Cene, wo der selige Papst Johannes Paul II. Folgendes sagt: Die Eucharistie ist vor allem an erster Stelle ein Opfer. Klare Worte von Johannes Paul II. Ein Widerhall der Lehre des Konzils von Trient, Pius XII., Paulus VI. Wie Sie sehen, das Lehramt ist immer gleich geblieben. Es gibt keine Neuerung in der Lehre, keinen Bruch in der Lehre über die heilige Eucharistie. Weiter, die Eucharistie ist Opfer unserer Erlösung und zugleich Opfer des neuen Bundes. Und dann sagt er weiter, das heutige Opfer der Messe ist jenem gleich, das einmal der eingeborene Sohn Gottes, das menschgewordene Wort, dargebracht hat. Es wird von ihm heute wie damals dargebracht. Da es das eine identische Opfer ist, das eine identische Opfer, Heilige Messe und Kreuzesopfer, sagt Johannes Paul II. Weiter. Daher werden gerade bei der Gegenwärtigsetzung dieses einen Opfers unseres Heiles Mensch und Welt durch das neue österliche Geschenk der Erlösung Gott zurückgegeben. Diese Rückgabe darf nicht fehlen, denn sie ist Fundament für den neuen und ewigen Bund Gottes mit den Menschen. Ohne diese Rückgabe müsste man sowohl die Erhabenheit des Erlösungsopfers in Frage stellen, das doch vollkommen und endgültig war, als auch den Opfercharakter der Heiligen Messe. Die Heilige Messe ist also ein wahres Opfer. Daraus folgt, dass der Zelebrant als Diener dieses Opfers wahrhaft Priester ist und Kraft der besonderen Vollmacht seiner Weihe einen Opferakt vollzieht, der die Menschen und Dinge mit Gott verbindet. Der Priester ist der durch dieses Opfer den Menschen mit Gott verbindet, ja, und der die Menschen zu Gott führt, ja, also wie hinter ihm, er geht ihnen voran, weil der Hirte geht ja den Schafen voran, sie müssen ja wissen, und der Priester ist als Stellvertreter Christi, in persona Christi, bei der Heiligen Messe vor allem, führt er die Menschen an. Er ist hier der Mittler und verbindet sie mit Gott, als Werkzeug natürlich nur des ewigen Hohen Priesters. Und daher ist es so angemessen, dass diese dynamische Form, wo man zusammengeht in eine Richtung, zusammenschaut in eine Richtung, wie der Hirt folgt und die Schafe ihm und wie der Priester zwischen Gott und den Menschen und sie zu Gott führt, also das ist das Hinführen, diese Dynamik. Ich kann mich erinnern an einen Satz von Kardinal Kurt Koch, der jetzt in Rom tätig ist für die Einheit der Christen, der war der frühere Bischof von Basel in der Schweiz, und ich habe das selber gehört, ich war anwesend, wo er auch über dieses Thema sprach, der Gebetsrichtung bei der Heiligen Messe, der Ausrichtung des Priesters, und da sagte er: Es ist völlig unangemessen zu sagen, dass der Priester den Rücken den Menschen zukehrt. Das ist unzutreffend. Denn es geht darum nicht bei der Heiligen Messe, sondern er sagt, es würde sich ja auch keiner wundern oder etwas anderes verlangen, dass ein Busfahrer vorne mit dem Rücken zu den Fahrgästen sitzt und den Bus anführt. Oder ein Bergführer beim Berg im Gebirge auch notwendigerweise die Leute ihn vom Rücken her sehen, weil es ist ein Anführen. Und so, das hat Kardinal Koch gesagt, und so ähnlich auch bei der Heiligen Messe, bei der Zelebration. Also weiter sagt Johannes Paul II., alle anderen, die an der Eucharistiefeier teilnehmen, opfern nicht in gleicher Weise wie der Priester, bringen aber mit ihm Kraft des allgemeinen Priestertums ihre eigenen geistlichen Opfer dar, die vom Augenblick der Gabenbereitung am Altar durch Brot und Wein dargestellt sind. Also hier sagt der Papst ganz klar, in was besteht das allgemeine Priestertum? Das Opfern des allgemeinen Priestertums besteht in den eigenen geistlichen Opfern des Lebens, das jeder hat. Ja? Das ist das allgemeine Priestertum. Und diese Opfer, diese geistlichen jeder Anwesenden, der anwesenden Gläubigen, die werden vom Priester mitgenommen, hineingenommen. Ja, in das Opfer Christi, wie der Tropfen in den Kelch versenkt wird bei der Opferung. Und deswegen braucht es auch sichtbar eine Unterscheidung, diese zwei Formen von Priestertum. Das ist ein Priestertum Christi, aber hat zwei wesentlich verschiedene Formen der Ausübung des Priestertums, ist wesenhaft verschieden, wie das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil sagt. Und deswegen ist auch der Ort, wo die Gläubigen sich aufhalten, das allgemeine Priestertum im Kirchenraum, und es gibt den Altarraum, der ein Bild ist, ein Ausdruck für das besondere Priestertum, wo der Priester in Persona Christi handelt. Und das soll auch zum Ausdruck kommen im Kirchenraum, angedeutet. Und noch viel ausdrucksstarker, wenn der Altarraum von einer Altarschranke oder Kommunionbank getrennt ist, weil das wird dann noch deutlicher zum Ausdruck gebracht, dass hier ein Raum ist, ein Ort, wo das besondere Priestertum anschaulich dargestellt wird und das Allgemeine im anderen Teil. Und doch ist es ein Raum, eine Kirche, ja? Wie ein Priestertum Christi. Es ist kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander, weil der Priester ja vorangeht. Wie beim Busfahrer, das ist ja kein Gegeneinander, dass der Busfahrer dort sitzt und die anderen dort sitzen. Es wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre, dann wäre ein Unfall. Er muss dort sein, um richtig anzuführen. Und niemand würde da sich aufregen, dass es meine Rechte werden da eingeschränkt. Ich muss jetzt mich auch betätigen. Dann, wenn sich jeder da betätigt als Busfahrer, dann würde nicht jeder einsteigen dann. Und wenn heute Laien verlangen, ja, am Altarraum zu stehen und angeblich ihr allgemeines Priestertum auszuüben, das ist der falsche Ort. Es gibt nun einmal das besondere Priestertum und mit ihren eigenen Aufgaben, denn im Namen aller das ausübt. Und wenn das einige für sich beanspruchen, dann müssen sie sagen, ja, dann müssen alle das tun. Warum nur einige? Warum nur einige von der Gemeinde wollen dann im Altar herum hantieren? Laien, nur einige, und für sich das beanspruchen, das ist ungerecht. Dann bitte die ganze Gemeinde, alle hinein in den Altar, alle Kommunion austeilen, alle. Das geht nicht. Und wenn nur einige für sich das erkämpfen wollen und gegen den Priester auftreten, das ist ungerecht, weil dann nehmen sie sich heraus aus der Allgemeinheit. Das ist auch nicht demokratisch und nicht geschwisterlich. Das ist viel geschwisterlicher, wenn die Allgemeinheit der Gläubigen ihr Priestertum ausübt, gemeinsam, gleich. dass sich keiner von euch herausnimmt gegenüber den anderen. Und der Priester sein Priestertum ausübt im Namen des hohen Priesters Jesu Christi. Und zusammen, euer Priestertum und das Priestertum Christi, bildet zusammen das Priestertum Christi, Jesu Christi, des ewigen hohen Priesters. Ungefähr so hat auch das schon im ersten Jahrhundert der heilige Papst Clemens ausgedrückt, der dritte Nachfolger vom heiligen Petrus. Er war Schüler des heiligen Petrus und Paulus, der Papst Clemens, in seinem Brief an die Korinther, wenn man das liest. Ich habe das nur paraphrasiert, was er ausgedrückt hat, habe ich jetzt euch ungefähr ein bisschen paraphrasiert, aber der hat es im Wesentlichen so schon im ersten Jahrhundert ausgedrückt. Ja, Johannes Paul II. Sagt weiter, dieser liturgische Akt, also der Opferung, wie man sagt, ja, den fast alle Liturgien feierlich gestalten, hat nämlich einen besonderen Wert und geistliche Bedeutung. Es ist wichtig, dass dieser erste Akt der eucharistischen Liturgie, der Opferung im eigenen Sinne, im engeren Sinne, auch das Verhalten der Teilnehmer zum Ausdruck bringt. In manchen Fällen ist das zum Beispiel eine Gabenprozession oder die Gabenopferung der Leute. Das Bewusstsein vom Akt dieser Opferung müsste während oder der Gabendarbringung müsste während der ganzen Messe weiter lebendig bleiben und es müsste im Augenblick der heiligen Wandlung und der Aufopferung seinen Höhepunkt erreichen. Und der Opfercharakter der Messe kommt in den Worten zum Ausdruck, mit denen der Priester die Gabenbereitung abschließt, wenn er sagt, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Ja. Und im Anschluss an diese Wahrheit des Glaubens über die Größe der heiligen Eucharistie und was da geschieht, daraus fließt heraus die Notwendigkeit unseres Verhaltens, vor allem der Ehrfurcht, des Staunens, der Anbetung. Und so sagt wiederum Johannes Paul II. In seinem Schreiben Dominice Cene, das ich hier zitiere, die Belebung und die Vertiefung der eucharistischen Frömmigkeit sind der Beweis für jene wahre Erneuerung, die das Zweite Vatikanische Konzil sich zum Ziel gesetzt hat. Dies aber, verehrte liebe Mitbrüder, verdient eine besondere Betrachtung, er richtet sich an die Bischöfe. Die Kirche und die Welt haben die eucharistische Verehrung sehr nötig. Was für ein schöner Satz. Die Kirche und die Welt haben die eucharistische Verehrung sehr notwendig. In diesem Sakrament der Liebe wartet Jesus selbst auf uns. Keine Zeit sei uns dafür zu schade, um dort ihm zu begegnen, in der Anbetung, in einer Betrachtung voller Glauben, bereit die große Schuld und alles Unrecht der Welt zu sühnen. Unsere Anbetung sollte nie aufhören. Was für ein schöner Satz noch einmal vom Papst Johannes Paul II. Unsere Anbetung, also gemeint eucharistische, sollte nie aufhören. Er hat gemeint in der Kirche, deswegen sollte sie sehr gefördert werden. Und weiter spricht er vom Heiligen, von der Heiligkeit in der Eucharistie. Er sagt, dieses Sacrum, also lateinisch Sacrum, das ist das Heilige. Das darf nicht anderen Zielen untergeordnet werden. Also mit anderen Worten ausgedrückt, der Papst sagt, dass das Heilige, das Sacrum, den ersten Platz einnehmen müsse. Es darf nicht untergeordnet werden anderen Zielen. Wenn das Geheimnis der Eucharistie von seinem sakramentalen Opfercharakter getrennt wird, hört es als solches schlechthin auf zu existieren. Wie wichtig diese Aussage ist. Wenn, ich wiederhole, die Eucharistie, die Heilige Messe, von dem sakramentalen Opfercharakter getrennt wird, dann hört es als solches schlechthin auf zu existieren. Mit anderen Worten, dann haben wir keine Eucharistie mehr, dann haben wir keine Messe. Das sind Worte von Johannes Paul II. Das sind doch sehr klare Worte. Weiter. Die Eucharistie erlaubt keine profane Nachahmung, die sehr leicht, wenn nicht sogar in der Regel, zu einer Profanierung führt. Also die Messfeier duldet keine profane Nachahmung. Das heißt, dass wir die Messe so feiern wie in einer profanen Veranstaltung. Wenn das geschieht, sagt der Papst, das führt sogar zu einer Profanierung. Also eine Profanierung, Gotteslästerung, Blasphemie. Das muss man sich stets vor Augen halten. Und sagt der Papst, und vor allem in unserer Zeit muss man sich das vor Augen halten. Da in unserer Zeit, sagt der Papst, eine Tendenz zu beobachten ist, den Unterschied zwischen heilig und weltlich, zwischen heilig und profan zu beseitigen. Infolge der allgemeinen verbreiteten Neigung, alles zu entsakralisieren. Worte vom Papst, wörtlich. Er sagt, heute ist eine verbreitete Neigung, alles zu entsakralisieren. Wir müssen dem widerstehen. Angesichts dieser Tatsache hat die Kirche die besondere Pflicht, das Sakrum, das Heilige der Eucharistie, sicherzustellen und zu bekräftigen. Die eucharistische Verehrung reift und wächst, wenn die Worte des eucharistischen Hochgebetes, besonders die Wandlungsworte, in großer Demut und Schlichtheit entsprechend ihrer Heiligkeit würdig ausgesprochen werden. Und dann sagt der Papst, man kann manchmal eine Überzeugung feststellen in der Kirche, in kirchlichen Kreisen, nämlich, dass man die Heilige Messe nur als Mahl betrachtet, an dem man durch den Empfang des Leibes Christi teilnimmt, und dass man die Heilige Messe vor allem als brüderliche Gemeinschaft betrachtet und so zum Ausdruck bringen will. Diesen Motiven können sich leicht gewisse menschliche Überlegungen und reiner Konformismus hinzugesellen. Diese Erscheinung erfordert von unserer Seite eine wache Aufmerksamkeit, bei der wir uns von dem größten Verantwortungsbewusstsein leiten lassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass im Leben unserer Gemeinden der Wert eines feinfühligen christlichen Gewissens abhanden kommt, das sich einzig vom Blick auf Christus leiten lässt, der beim eucharistischen Empfang im Herzen eines jeden von uns eine würdige Wohnung finden muss. Der Papst sagt hier, dass bei der Heiligen Kommunion Christus muss in einem jeden von uns eine würdige Wohnung vorfinden. Und er sagt hier den Bischöfen, das ist größtes Verantwortungsbewusstsein, nicht nur großes, größtes. Das heißt, die Hirten der Kirche, die Bischöfe und die Priester dann, müssen darauf achten, dass die Gläubigen die Heilige Kommunion so empfangen, dass Christus in deren Seele, Herz eine würdige Wohnung vorfindet. Von daher ist es selbstverständlich, dass der Priester manchmal vor der Kommunion eine Ermahnung gibt und sagt, zur Heiligen Kommunion sollten nur diejenigen hinzutreten, die sich im Stande der Gnade befinden, die sich nicht objektiv in einer schweren Sünde befinden und die zumindest die Gewohnheit haben, regelmäßig zu beichten. Zum Beispiel, da sagen wir im Kasachstan immer wieder in den Gottesdiensten am Sonntag vor der Heiligen Kommunion unmittelbar, sagt es der Priester. Gut, bei uns ist auch vielleicht deswegen noch notwendig, weil wir ja auch manchmal Leute haben, die Nicht-Katholiken zur Messe kommen, entweder Moslems oder Orthodoxe, und das muss man dann immer wieder betonen. Aber auch hierzulande, in Europa, denke ich, ist es auch notwendig, das anzukündigen. Und ich habe es schon manchmal gehört, wenn das ein Priester sagt, dann formt sich Widerstand gegen ihn aufgrund dieser Worte. Und dann wird er angefeindet und angegriffen, dass er das gesagt hat. Aber er könnte sich auf den Papst Johannes Paul II. Berufen, der das auch gesagt hat hier. Und dann sagt noch der Heilige Vater Johannes Paul II. Zum Abschluss dieser meiner Überlegungen möchte ich in meinem eigenen Namen und im Namen von euch allen, verehrte liebe Brüder im Bischofsamt, für alles das um Verzeihung bitten, was aus welchem Grund auch immer, aus irgendwelcher menschlicher Schwäche, Ungeduld und Nachlässigkeit, aber auch infolge einer nur teilweisen, einseitigen oder irrigen Anwendung des Zweiten Vatikanischen Konzils, Ärgernis und Unbehagen bezüglich der Lehre und Verehrung, die diesem großen Sakrament gebührt, verursacht haben. Was für wichtige Aussage. Wie aktuell ist das, dass der Johannes Paul II. Um Verzeihung bittet öffentlich und die Bischöfe einlädt für alles, was Ärgernis erregt hat, Unbehagen bezüglich der Verehrung der Eucharistie und der Lehre. Und der Papst sagt, unter anderem auch aufgrund einer irrigen Auslegung und Anwendung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Also ich möchte hier nur ein Beispiel nennen von dieser irrigen Auslegung und Anwendung des Konzils, was ich erlebt habe einmal. Ich habe einmal in einer europäischen, im Raum eine Messe gefeiert, eine öffentliche, und dort habe ich erklärt, den besonderen Wert und Sinn des Kommunionempfangs, wie ihn der Heilige Vater jetzt eingeführt hat. Wenn der Papst zelebriert und er selber die Kommunion austeilt, dann empfangen die Gläubigen aus seiner Hand die Heilige Kommunion kniend und in den Mund und nur in dieser Weise. Das hat der Heilige Vater verlangt und hat so eingeführt. Und er tut das auch überall anwenden, wo er hinreist. Und ich habe das versucht zu erklären, warum er das tut. Das hat eine Bedeutung, hat doch eine größere Ausdruckskraft als die stehende Kommunion und die Handkommunion. Und auch eigentlich die Handkommunion birgt in sich sehr viele Gefahren aufgrund der Verluste von den Partikeln. Und mit der Zeit ist es doch eine mehr profane Geste im Vergleich zu anderen. Wobei habe ich gesagt, darf man in keiner Weise die Leute persönlich verurteilen, die Handkommunion machen. Das ist eine andere Sache. Das steht uns nicht zu. Es geht nur um den äußeren Ritus, um den Brauch. Und habe mich auf den Papst berufen und habe gesagt, kein Katholik